Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 22. Januar 2025. Die Schweizer Politik steht gewissermaßen still, es passiert überhaupt nichts nach den Weihnachtsferien. Und dem Homeoffice sind nun alle oder fast alle Bundesräte in Davos am World Economic Forum. Fast so etwas wie ein Januarloch da in der Schweizer Politik. Und gäbe es die Mittepartei nicht, auch eine Art Januarloch, könnte man sagen, ein Abgrund, in den immer mehr potenzielle Bundesratskandidaten hineinstürzen, gäbe es die Mittepartei nicht, hätten unsere Bundeshauskollegen ja überhaupt nichts zu schreiben. Das World Economic Forum in Davos, das läuft auf Hochtouren. Gestern der erste gewichtige Tag, könnte man sagen, mit einigen Auftritten, auch bemerkenswerten Auftritten, bemerkenswert insofern, als sie einfach immer wieder Anschauungsmaterial liefern für das, was da in diesen Teppichetagen der Politik abgeht. Und für mich in Erinnerung geblieben, einfach dieser unglaublich uncharismatische Auftritt des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Kurz darauf dann übrigens sicherlich viel beherzter und auch in seinen Aussagen klarer und aus bürgerlicher Sicht eindeutig begrüßenswerter dann der Oppositionsführer Friedrich Merz. Also die beiden Hauptdarsteller, könnte man sagen, der deutschen Politik gestern am World Economic Forum. Und ich habe mich gefragt, ja, haben die nicht Wahlkampf in Deutschland? Müssten Olaf Scholz und Friedrich Merz jetzt nicht auf einem Marktplatz irgendwo in der eisigen Provinz auftreten und die Leute überzeugen, 3-4 Reden pro Tag, ist natürlich viel angenehmer, ist schöner und bequemer da am WEF im Beisein der internationalen Konferenzelite sich hervorzutun, zu versuchen. Das ist das eine. Dann natürlich Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, der einmal mehr nach Davos gereist ist, und er hat neben vielen Durchhalteparolen auch diplomatische Varianten, diplomatische Lösungen anklingen, durchblicken lassen. Man merkt, dass hier abgewartet wird jetzt auf Donald Trump, auf die Vorgänge im Weißen Haus. Und man versucht einfach mit Blick auf so eine diplomatische Geschichte, sich da optimal in Position zu bringen. Die Hoffnungen, dass der Ukraine-Krieg sich da gewissermaßen von heute auf morgen entschärfen und auflösen ließe, ich glaube, diese Hoffnungen, die waren verfrüht. Viele hatten sie auch nicht. Ich meine, das Gute ist, dass der amerikanische Präsident hier die Friedenspriorität in den Vordergrund gerückt hat. Aber es ist schon auffällig, dass er während des Wahlkampfs noch intensiv über die Ukraine und über Russland gesprochen hat und jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr. Seine jüngste, an der Inaugurationsrede hat er gar nichts gesagt, und in seinen jüngsten Verlautbarungen ist da jetzt eher Gedämpftes zu hören. Ich glaube, dass Donald Trump, seine Administration, das ist mir auch bestätigt worden gestern von Leuten, die darüber mit den Trump-Exponenten gesprochen haben, dass Trump mehr oder weniger diesen Krieg den Europäern übergeben möchte. Also schaut selber, das ist eine europäische Angelegenheit. Für uns ist Russland, ist die Ukraine nicht so wichtig, für uns Amerikaner, für America First. Wir wollen uns mit China anlegen. Also so ganz neu und ganz frisch, wie ich das hier auch schon etwas in Aussicht gestellt habe, scheint sich da jetzt doch die Trump-Präsidentschaft nicht anzubahnen. Es gibt auch den Vorschlag bzw. den Vorstoß im Weißen Haus, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen, den Druck zu erhöhen. Also da wird noch abzuwarten bleiben, wo die Reise mit Donald Trump hingeht, auch auf diesem Schlachtfeld. Ist ja interessant, dass dieser Krieg aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Warum eigentlich? Er tobt ja nach wie vor weiter. Die Russen gewinnen. Sie haben noch nicht gewonnen, aber sie gewinnen, sie rücken vor. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, auch in unseren Medien. Man hat den Sieg jetzt der westlichen Seite dermaßen laut hinausposaunt. Und man hat den Lesern beschrieben, man sei so überzeugt, dass die Russen keine Chance hätten, dass das natürlich jetzt peinlich ist, hier auf das zurückzukommen. Und darum schreiben sie nicht mehr darüber. Allem voran natürlich diese Kriegsgurgelportale und Kriegsgurgelorgane, die wir auch in der Schweiz hatten. Sie kennen die entsprechenden Namen, die sind ganz mucksmäuschen still gewesen. Und wenn man schon in die Gutmenschensprache einsteigen möchte, also von Zynismus sprechen will, dann muss man sagen, das ist doch der blanke Zynismus. Jetzt hat man 3 Jahre lang geschrieben, so Krieg, wir müssen noch mehr machen, wir müssen noch mehr machen. Und dann ist plötzlich nichts mehr davon zu lesen. Auch diese angebliche Totalkonfrontation zwischen West und Ost, die scheint nun auf einmal nicht mehr stattzufinden. Da merken Sie einfach die Schnelllebigkeit der Medien. Da muss man eben aufpassen, dass man sich nicht anstecken lässt. Auch ich, selbstverständlich, jeder Mensch ist anfällig für die Schalmeien des Mainstreams, auch für den Druck, den sozialen Druck des Mainstreams. Es ist ja immer schwierig, da etwas sich herauszunehmen. Du stehst unter Zwang, gewissermaßen dich anzupassen. Wer nicht die gleiche Meinung hat wie alle anderen, muss sich schon mal rechtfertigen, wird schon schief angeschaut und das wollen natürlich viele Leute nicht auf sich nehmen. Das Thema Bundesrat war natürlich auch groß am WEF. Gestern Gegenstand auch scherzhafter, ironischer Gespräche. Man hat darüber diskutiert, ja, sollte vielleicht die SVP oder die FDP sich jetzt vordrängen und sagen, wir übernehmen den Mitte-Bundesratssitz, weil ihr ja keinen Kandidaten findet. Die Mitte-Leute, die dort waren, auch einige aus dieser Partei, sind selbstverständlich ans WEF gereist. Die haben gesagt, nein, nein, alles unter Kontrolle. Wir haben jetzt einen ordentlichen Findungsprozess. Allerdings, und das muss man einfach sagen, und das ist das, was wir gestern hier auch dargelegt haben. Die Mitte-Partei ist eben eine Nicht-Partei, ist ein Tempel auch des Unscharfen, des Wagen, des Nicht-Festgelegten. Und das ist doch einfach für eine Partei das Himmeltraurigste, wenn sie keine klare Position haben, auch für ein Unternehmen. Sie müssen ein Konzept haben. Sie müssen für irgendetwas stehen. Sie müssen den Leuten eine klare Ansage machen. Wenn ich Mitte-Partei wähle, ja, dann bekomme ich das und das. Aber das ist da eben nicht klar. Das ist ein Verbund von Einzelkämpfern. Und das merken Sie eben jetzt, wie sich das auflöst und wie sich das Ganze hier nicht fassbar greifen lässt. Es sind auch schon Spekulationen entstanden. Man möge einen Außenstehenden, einen Auswärtigen holen. Das ist natürlich die Frage. Es geht um wichtige Dinge hier, denn zu besetzen ist ein ganz schwieriger Posten, nämlich der Posten des Wehrministers, des Verteidigungsbundesrats. Und das ist eine schwierige Baustelle, die wir da zu bewältigen haben. Denn die Schweizer Armee ist zugrunde gewirtschaftet worden. Und dazu gehört natürlich auch, dass an dieser Demontage nicht einfach nur die Mittepartei verantwortlich wäre. Ganz im Gegenteil, in den 90er Jahren haben leider auch prominente SVP-Bundesräte, Adolf Ogi, dann Samuel Schmid, gut, der war etwas weniger prominent, die haben an dieser Abwrackung und dieser zeitgeistigen Umgestaltung der Schweizer Armee kräftig mitgewirkt. Man hat ja damals auch den Kopf verloren, schon damals im Bundesrat, nicht erst seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Man hat gedacht, ja, jetzt ist das Ende der Geschichte, wir müssen da nicht mehr schauen, dass wir eine Armee haben, dass wir da selber verteidigungsfähig sind. Man hat sich quasi den NATO-Möglichkeiten gewissermaßen unterworfen. Man hat die Zahl der Rekruten, die Zahl der ganzen Armeeangehörigen brutal heruntergefahren. Man hat neue Konzepte gebracht, man ist weggekommen vom dezentralen System und so weiter, immer weniger Geld. Also da hat die Schweiz nicht Widerstand geleistet gegenüber den Moden. Und das ist doch auch wieder so ein Beispiel, wo man merken müsste, ja, es wäre ja auch damals richtig gewesen, dem zu misstrauen, was da so allgemein in der westlichen Zivilisation als neuer Welttrend ausgerufen wird, nämlich Ende der Geschichte, Friede, Freude, Eierkuchen, ab sofort haben wir keine Feinde mehr und all diese Dinge, gibt es keine Kriege mehr. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Und heute merkt man bitterlich, dass man gar nicht mehr verteidigungsfähig ist. Und wie will man dieses heiße Eisen anpacken? Und das ist schon beschämend, dass all diese Politiker, die sich sonst so eloquent in Szene zu setzen wissen, die haben offensichtlich den Mut nicht, hier anzupacken, hier nach vorne zu gehen, hier einzusteigen und zu sagen, doch, ich stelle mich dieser Wahl, ich möchte das. Man schleicht ab, man duckt sich weg, man verneint, sie sollten sowieso nie ablehnen, wenn sie in einer Bundesratsspekulation sind, aus Partei, auch internen Gründen nicht, aus parteitaktischen Gründen, solange sie im Gespräch sind, redet man über ihre Partei. Also das lässt schon tief blicken und was man da sieht, ist nicht sehr erfreulich. Da sehen Sie eben auch, die Schweizer Politik ist auch verlottert, jetzt nach all diesen Jahren. Und wir werden sehen, die Schweiz merkt jetzt, dass sie die Schweiz bleiben muss in dieser verrückten Welt. Die spinnt, ja, die Welt spinnt. Vielleicht spinnt sie ein bisschen weniger, seit Donald Trump im Weißen Haus ist. Das ist aber auch noch nicht absolut klar. Ich bin da optimistisch, aber das ist überhaupt nicht zwingend, das ist überhaupt nicht absolut gegeben, dass das jetzt in die richtige Richtung läuft. Also die Schweiz muss da bei ihren Stärken bleiben. Die Schweiz muss unbedingt neutral und unabhängig bleiben, darf sich ja nirgends anstecken lassen. Der Bundesrat wird natürlich in Davos auch mit den Vertretern der EU sprechen. Da ist auch wieder Widerstand gefragt. Die Landesregierung macht auf Anpassung gegenüber der Europäischen Union. Man hat ja die Verträge, die man noch gar nicht gelesen hat, bereits für gut erklärt, für gut befunden. Dabei sind sie das Gegenteil. Nach allem, was bekannt ist, sind das klassische Kolonialverträge. Man will die Schweiz hier einfach dem europäischen Recht unterstellen, europäischen Richtern, europäischen Sanktionen. Das ist eine Übernahme, die da geplant ist. Die EU hat finanzielle Probleme. Sie braucht dringend einen Nettozahler. Wo kann man Geld holen? Natürlich noch bei den Schweizern. Betonung auf noch, denn Sie sehen sie auch an den Deutschen, wie die ausgenommen werden. Eigentlich verrückt, dass der Bundesrat sich überhaupt jemals auf so eine Diskussion einlassen konnte. Das World Economic Forum wird ja stark kritisiert, sicherlich auch von Ihnen, sicherlich auch von vielen Zuschauern dieses Kanals, dieses Programms, das kann ich nachvollziehen, denn das WEF wird natürlich identifiziert mit dieser undemokratischen, abgehobenen, polyglotten Polit-Jet-Set-Elite, die sich da technokratisch verklumpt in den Bergen. Man brütet irgendetwas aus und dann gibt es noch die Young Global Leaders, die da ausgebildet und die da hinzugezogen werden. Ja, das ist natürlich so etwas wie der globale Zeitgeist. Das ist eine Trendmaschine, das ist eine Mainstream-Maschine, das World Economic Forum. Und viel von dem, was da jeweils als richtig ausgegeben wird, das erweist sich dann als falsch. Eigentlich meistens. Viele Prognosen stimmen nicht. Vieles, was das WEF hier auch an Begrifflichkeiten sich zu eigen macht, die ganze Woke-Philosophie, die Nachhaltigkeitsphilosophie, die Klimareligion, das wird dort viel zu unkritisch hinterfragt. Das wird einfach mehr oder weniger nachgebetet. Ungeachtet all dessen verteidige ich das WEF als Markenzeichen und auch als Sinnbild der Schweiz, und zwar der neutralen Schweiz. Denn das muss man sich hier vor Augen führen. Dass so ein Kongress, eine Konferenz überhaupt stattfinden kann in unserem Land, ist erstens das gewaltige Verdienst des WEF-Gründers Klaus Schwab. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Das müssen Sie zuerst einmal fertigbringen, dass Sie in der Schweiz das schaffen, auf einer privaten Stufe, also einer privaten Initiative hier, einfach diese Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch das Interesse, dass hier immer wieder auch bedeutendste Staatsmänner, neuerdings auch wieder Dissidenten, wie dieser Javier Milei, der ist ja genau auf dem Gegenteil der WEF-Agenda, die kommen da eben auch hin, das freut mich, dass sie wieder mehr Meinungsvielfalt haben dort oben in Davos, das war zum Teil nicht mehr auszuhalten, punkto Meinungseinfalt, aber dass sie das hinkriegen, ein Riesenverdienst, ein persönliches Verdienst von Klaus Schwab. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ohne die Schweiz ginge das nicht. Das ist natürlich auch deshalb so, weil die Schweiz eben neutral ist, weil sie für niemanden einen Feind ist, weil sie keine Bedrohung darstellt, weil die Schweiz eben als neutrales Land dieser berühmte weiße Fleck auf der Landkarte ist, wo sich auch die Verfeindeten, die Gegner treffen können. Und diese Universalität, das ist die Schweiz, das ist auch der Nutzen der Schweiz. Es braucht doch ein Land, wo man sich treffen kann, auch im Krieg. Wenn es das nicht mehr gibt, gibt es nur noch den Krieg. Also das WEF ist ohne Klaus Schwab nicht denkbar, aber ohne die Neutralität hätte Klaus Schwab sein Forum in der Schweiz nicht machen können. Und das ist mir erst so recht bewusst geworden. Ich bin ja ein glühender Verfechter der Neutralität und in der Vergangenheit habe ich mir auch ein paar Mal dieses Argument zu eigen gemacht. Ja, das World Economic Forum, das ist ja dieser Jahrmarkt der Eitelkeiten und was bringt das schon, was nützt das schon? Nein, da muss ich mich etwas korrigieren. Es ist gut, dass man sich trifft. Es ist immer besser, wenn sie miteinander reden, als wenn sie aufeinander losgehen, wenn sie gegeneinander Krieg führen. So gesehen ist das WEF auch Ausdruck des Zivilisationsprozesses. Man redet miteinander, man spricht miteinander, man hört aufeinander. Natürlich könnte alles viel kritischer und hinterfragender sein. Vor allem aber ist das WEF ein Ausdruck dessen, was eben die Schweiz bedeutet, solange sie neutral ist. Und wenn wir nicht mehr neutral sind, das kann ich Ihnen sagen, dann sind wir eben dieses berühmte Loch in einem Donut, dann sind wir weniger als nichts, dann muss die Welt nicht mehr Rücksicht nehmen auf uns, dann kann man uns ausplündern, dann kann man uns ausnehmen, dann kann man noch mehr auf uns losgehen. Also die Neutralität ist nicht nur ein Schutzschild, was Krieg und Frieden angeht, sondern eben auch in Friedenszeiten ist das ein Schutzschild, ist das ein ganz wichtiges Asset, wie Sie in Davos sagen würden, ein ganz gewichtiges Kapital der Schweiz. Und wir haben diese Neutralität leider teilweise außer Kraft gesetzt und wir müssen sie zwingend wieder zurückbringen. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich jetzt gleich für die internationale Ausgabe. Nur noch ganz kurz, ich habe gestern Abend noch ein Interview gemacht, ein ausführliches, auch etwas philosophisches Interview mit Fjodor Lukjanov, dem russischen Politologie- und Strategieprofessor an der Higher School of Economics. Ich schätze ihn sehr, ein differenzierter Kopf, der hier die russische Perspektive auf eine sehr reflektierte Art einbringt. Früher war er auch regelmäßig am WEF, jetzt von diesen Sanktionen betroffen. Ich plädiere dafür, dass das WEF eben wirklich auch wieder neutral wird und die Russen einlädt, alle einlädt, damit man sich eben spricht. Wenn nur noch eine Seite miteinander redet, dann kommt da nichts Kluges heraus. Das war in der Vergangenheit zu sehr der Fall, aber das scheint sich doch jetzt auch wieder etwas zu ändern und mit Donald Trump kommt sicherlich ein neuer Wind. Ganz herzlichen Dank, bis gleich, melde mich zurück.